Die Grusinskaja hatte ihren Körper lange nicht gespürt. Jetzt spürte sie ihn. Sie war viele Jahre lang keine Frau gewesen. Jetzt war sie eine Frau. Ein kleiner, zerbrochener Vogelschrei aus ihrem geöffneten Mund trieb Geigern aus gespielter Leidenschaft in eine wirkliche, in eine Tiefe der Lust, die er noch nicht kannte. Die Teetasse auf dem Hoteltisch zitterte schwach, so oft unten ein Auto vorüberfuhr. Erst spiegelte das weiße Licht des Lüsters sich in der vergifteten Flüssigkeit, dann nur mehr das Rot der Nachttischlampe, dann nur mehr das huschende Licht der Laufreklame, das durch die Vorhänge drang. Auf dem Korridor klick-klackte der Lift. Der ferne Kirchturm schlug eins zwischen die nächtlichen Autohupen. Und 10 Minuten später brannten sogar die Scheinwerfer wieder vor der Front des Grand Hotel. Schläfst du? Nein. Liegst du gut? Ja. Jetzt hast du die Augen offen. Das spüre ich. Ich spüre deine Wimpern auf meinem Arm, wenn du die Augen auf- und zumachst. Komisch. Ein großer Mann hat Wimpern wie ein Kind. Sag, bist du zufrieden? Ich war noch nie so glücklich wie jetzt. Was sagst du da? Ich war noch nie mit einer Frau so glücklich wie jetzt. Sag das noch einmal. Sag. Ich war noch nie so glücklich, murmelt Geigern in das kühle, lockere Fleisch des Armes, auf dem sein Kopf liegt. Er sagt die Wahrheit. Er ist auf eine unbeschreibliche Weise gelöst und dankbar. Er hat das noch nie erlebt bei seinen billigen Liebesabenteuern. Diesen Rausch ohne Nachgeschmack, diese zitternde Stille nach der Umarmung. Dieses tiefe Vertrauen des Körpers zu einem anderen Körper. Seine Glieder liegen entspannt und zufrieden neben den Gliedern der Frau. Es ist ein tiefes Einverständnis zwischen ihrer Haut und der seinen. Er empfindet etwas, das keinen Namen hat, auch nicht den Namen Liebe. Ein Heimkommen nach langem Heimweh. Er ist noch jung. Aber in den Armen der alternden Grusinskaja, in ihren zarten, wissenden und rücksichtsvollen Liebkosungen, wird er noch jünger. Es ist schade, murmelt er in ihren Arm hinein. Was ist schade? Sag, was ist schade? Dass man immer bei der falschen Frau anfängt. Dass man dumm bleibt, 1000 Nächte lang. Und glaubt, so muss das schmecken, so brandig, so kalt nachher, so ärgerlich wie verdorbener Magen. Dass die erste Frau, bei der man geschlafen hat, nicht so war, wie du bist. Ach du, Verwöhnter, flüsterte die Grusinskaja und bettete ihre Lippen in sein Haar, in das harte, dichte, warme Fell, das nach Mann und Zigaretten riecht. Du bist so leicht. Nur ein bisschen Schaum auf einem Sektglas, sagt er zärtlich, verwundert. Die Perlen, denkt er, sind vorläufig beim Teufel. Wenn ich Glück habe und alles gut geht, kann ich sie wieder in die Etuis stecken, während sie schläft. Es wird unerhörten Krach mit meinen Leuten geben, wenn ich ohne die Perlen wiederkomme. Pech. Wo wir jetzt Geld herkriegen sollen, das weiß der Herrgott. Vielleicht kann man diesen Onkel aus der Provinz anzapfen, der jede Nacht nebenan auf Nummer 70 stöhnt. Ach was. Pfui Teufel. Man soll nicht nachdenken. Vielleicht verlange ich die Perlen ganz einfach von ihr. Sie soll mir die Perlen schenken. Sie ist ja gut. Oh, gut ist sie. Wie eine Mutter ist sie. Eine kleine, winzige Mama, bei der man schlafen darf. Die Grusinskaja denkt, 11:20 Uhr geht der Zug nach Prag, wenn nur alles klappt. Ich habe heute alles aus der Hand gegeben. Morgen wird nichts in Ordnung sein. Was ich nicht selber tue, das geschieht nicht. Für alle muss ich da sein. Und ich war heute Abend nicht da. Es wird ein furchtbares Debakel geben. Mein Gott, wie müde war ich gestern. Wie wenig hat gefehlt und ihr hättet sehen können, wo ihr ohne die Grusinskaja bleibt. Aber jetzt bin ich gar nicht müde. Ich könnte jetzt aufstehen und das ganze Programm tanzen. Oder ein neues Programm. Einen neuen Tanz, einen Tanz der Angst. Oh, das könnte ich euch jetzt tanzen. Zuerst nur auf einer Stelle. Nur ein Zittern und dann drei Kreise auf den Spitzen. Oder nein, vielleicht nicht auf den Spitzen. Vielleicht etwas ganz anderes. Aber ich lebe ja, denkt sie erschüttert. Ich lebe. Ich werde neue Tänze tanzen. Ich werde Erfolge haben. Eine Frau, die geliebt wird, hat immer Erfolge. Dass ein dummer Junge, der über den Balkon geklettert kommt, so stark machen kann. Was bist du für ein Mensch? Fragte sie und legte im Dunkeln ihr Gesicht ganz dicht über seines. Ganz tief fühlte sie in diesem Augenblick das Erstaunen über diese innige Nähe bei so viel Fremdheit. Gestern habe ich dich noch nicht gekannt. Wer bist du denn? Fragte sie in die feuchte Wärme seines Mundes hinein. Geigern, der eben daran gewesen war, einzuschlafen, ließ seine Arme über ihrem Rücken zusammenfallen. »Ich?« »Mit mir ist nicht viel los«, antwortete er gehorsam, aber ohne die Augen zu öffnen. »Ich bin ein verlorener Sohn. Ich bin ein schwarzes Schaf aus einem guten Stall. Ich bin ein mauvais sujet und werde am Galgen enden.« »Ja?« fragte sie mit einem kleinen, gurrenden Lachen tief aus der Kehle. »Ja?« sagte Geigern überzeugt. Er hatte die alten Sätze aus den Ermahnungen der Klosterlehrerschaft im Spaß vorzubeten angefangen, nun aber überkam ihn der Wunsch nach Beichte und Aufrichtigkeit. »Ich bin zügellos«, fuhr er fort, ins Dunkle zu sprechen. »Ich bin ganz ohne Charakter und unaussprechlich neugierig. Ich kann mich nicht einordnen und bin zu nichts zu brauchen. Ich habe zu Hause gelernt zu reiten und den Herrn zu spielen. Im Kloster beten und lügen, im Krieg schießen und Deckung suchen. Mehr kann ich nicht. Ich bin ein Zigeuner, ein Außenseiter, ein Abenteurer. Du, und was noch? Ich bin ein Spieler. Und es kommt mir nicht darauf an, zu betrügen. Gestohlen habe ich auch schon. Eigentlich gehöre ich eingesperrt. Dabei laufe ich herum und fühle mich sauwohl und fresse alles in mich hinein, was mir gefällt. Zeitweise saufe ich auch. Und dann bin ich von Geburt an arbeitsscheu. Weiter, flüsterte die Grusinskaja entzückt. Ihre Kehle zitterte vor verhaltenem Lachen. Weiter bin ich ein Verbrecher. Ich bin ein Fassadenkletterer, sagte Geigern schläfrig, ein Einbrecher. Was noch alles? Vielleicht auch ein Mörder? »Ja, natürlich. Ein Mörder auch. Beinahe hätte ich dich totgeschlagen«, behauptete Geigern. Die Grusinskaja lachte noch ein wenig über seinem Gesicht, das sie spürte, aber nicht sah. Doch unvermittelt wurde sie ernst. Sie schloss ihre Finger an seinem Nacken ineinander und sehr leise flüsterte sie in sein Ohr, »Wenn du gestern nicht gekommen wärst, dann würde ich jetzt nicht mehr leben.« Er presste seine Arme so fest um sie wie bei einem Ringkampf. Ihre geschmeidigen Muskeln hielten stand, das spürte er mit einer sonderbaren Beglückung. »So etwas darfst du nie mehr tun. Du musst hierbleiben. Ich lasse dich nie mehr fort. Ich brauche dich«, sagte er. Er hörte selbst, dass er diese erstaunlichen Worte sagte, mit einer heiser gewordenen Stimme, die mitten aus seinem Herzschlag zu kommen schien. »Nein, jetzt ist alles anders. Jetzt ist es ja gut. Jetzt bist du bei mir«, flüsterte die Grusinskaja. Er konnte es nicht verstehen, weil sie es Russisch sagte. Er nahm nur den Klang in sich hinein. Die Nacht fing davon wieder an zu rauschen. keiner von ihnen wagt, das gebrechliche Wort Liebe auszusprechen. Zusammen gleiten sie in das verworrene Drehen der Liebesnacht, aus Umarmung in Geflüster, aus Flüstern in kurzen Schlaf und Traum und aus dem Traum in die nächste Umarmung. Zwei Menschen, die von zwei Enden der Welt herkommen, um sich für ein paar Stunden in dem abgeschlafenen Hotelbett von Nummer 68 zu finden. Weil die Zimmer Nummer 68 und 69 ziemlich ähnlich aussahen, wusste Geiger nicht gleich, wo er war, als er erwachte. Er wollte sich zur Wand seines Zimmers drehen, da fand er die kleine, schlafende und atmende Gestalt der Grusinskaja im Bett. Er erinnerte sich. Das wunderbare, tiefe Vertrauen des ersten gemeinsamen Schlafes lag ihm als eine süße Schwere in den Gliedern. Er schob seinen lahm gewordenen Arm unter ihrem Nacken hervor und mit einer kleinen feierlichen Gerührtheit überdachte er die Begebnisse der Nacht. Kein Zweifel. Er war verliebt. Und zwar auf eine sanfte, durch und durch dankbare und ganz neue Art verliebt. Ganz abgesehen von den Perlen, dachte er nicht ohne Beschämung, ganz abgesehen von dieser verunglückten Geschichte mit den Perlen. Man ist ein Schwein. Man steigt in ein Zimmer ein, man erzählt eine schauerliche Komödie, man macht ein Theater her und die Frau glaubt es. Sie verlangt es geradezu. Jedermann spielt Theater und jede Frau glaubt es. Eigentlich ist man immer ein Schwindler und Einbrecher im Anfang. Aber dann? Nachher? Es ist ja wahr geworden. Es war kühl im Zimmer. Draußen musste es schon tagen. Das Tapetenmuster begann schon aus den Wänden zu kriechen in der Morgenfrühe. Geigern tastete sich behutsam aus dem Bett. Die Grusinskaja schlief sehr tief. Er tappte nach seinem Pyjama, fand leise lachend die Bestandteile seiner Garderobe überall im Zimmer umhergeworfen und zog sich im Badezimmer an. Er trat lufthungrig auf den Balkon hinaus und atmete. Seine Brust war noch erfüllt von einer süßen und neuen Beklommenheit. Er holte die Veronaltasse vom Tisch, auch die leeren Glasröhrchen, und wanderte damit ins Badezimmer. Mit der Sorgfalt einer Kinderfrau wusch er die entleerte Tasse aus und trocknete sie an einem Handtuch ab. Dem Bademantel der Grusinskaja, den er vorfand, drückte er kindischerweise einen Kuss auf den Ärmel. Für die leeren Glasfiolen fand sich kein Ort. Er steckte sie in die Tasche zu den Perlen. Die Grusinskaja seufzte im Schlaf, als er wieder an das Bett trat. Er beugte sich mit gespannter Stirn über sie, aber sie schlief. Es war heller geworden. Er sah jetzt ihr Gesicht sehr nah und deutlich. Die Haare waren glatt zurückgefallen und ließen die schmalen und schattig eingebuchteten Schläfen frei. Unter den geschlossenen Augen saß das Altern in zwei tiefen Kerben. Geigern sah es, aber es missfiel ihm nicht. Der Mund war wunderbar. Über dem zierlichen Kinn. Ein wenig matter Puder lag noch auf ihrer Stirn mit dem hineingezackten Haaransatz. Geigern erinnerte sich lächelnd, dass sie mitten bei Nacht eine Puderdose unter dem Kissen hervorgeholt hatte, bevor sie ihm erlaubte, die Nachttischlampe anzudrehen. »Jetzt sehe ich dich ja doch«, dachte er mit dem primitiven Triumphgefühl des Frauenräubers. Er durchsuchte ihr Gesicht wie eine neue Landschaft, in der man auf Abenteuer ausgeht. Er fand zwei rätselhafte, symmetrische Streifen von den Schläfen abwärts, am Ohr vorbei, bis zum Hals, fadendünn, heller als die andere Haut. Er strich vorsichtig mit dem Finger darüber hin. Es waren zarte Narben, die ihr Gesicht einrahmten, als wären sie der Rand einer Maske. Plötzlich begriff Geigern, was es war. Es waren Narben der Eitelkeit. Schnitte in die Haut um sie zu spannen und jünger zu machen. Er hatte von derartigem schon gelesen. Er legte mit äußerster Zartheit sein Gesicht an das der Grusinskaja, als könnte er etwas von sich in sie einströmen lassen. Er liebte sie so sehr, so sanft, so erbarmungsvoll in diesem Augenblick, dass er sich wunderte. Er überlegte, ob es nicht möglich war, die Perlen trotzdem zu behalten. Nein, es war nicht möglich. Wenn er mit den Perlen das Zimmer verließ, dann wusste in ein paar Stunden die Polizei davon. Und seine Kavaliersexistenz war erledigt. Dass er der Geliebte der Grusinskaja geworden war, ging gegen sein Programm. Aber die Tatsache bestand und änderte alles andere. Er erwog die Chance, wie er die Chancen eines Boxkampfes oder eines Tennismatches erwogen hätte. Unternehmungen wie die mit den Perlen waren sein Sport. Und diesmal stand das Spiel gegen ihn. Seine Erwägungen waren soweit nüchtern und ganz in Ordnung. Er gestand sich nicht zu, dass darunter noch anderes versteckt lag. Er wollte nicht gern lächerlich vor sich selbst sein. Und Sentimentalitäten hasste er. Er schaute in den Spiegel und schnitt sich ein Gesicht. Kurz und gut, dachte er unzufrieden, es liegt mir nicht, einer Frau, bei der ich geschlafen habe, ihre Perlen zu stehlen. Ich habe jetzt einfach keine Lust dazu. Es ist mir peinlich. Schluss. Er grub die Perlenschnüre aus seiner Tasche hervor, behutsam und ohne Lärm. Er trennte sich in dieser Stunde leicht von ihnen. Als die Grusinskaja zu erwachen versuchte, hatte sie den Kopf in Verschlafenheit eingewickelt wie in dicke Tücher. Ihr Körper war müde, zerschlagen, aber tief zufrieden, wie nach einem großen Erfolg, wie nach einem Abend mit vielen Da Capos, in denen man den letzten Rest aus sich herauspumpen musste. Sie spürte Morgenhelle gegen ihre geschlossenen Lider spülen, und einen Augenblick glaubte sie, in Tremezzo zu sein, mit dem Widerschein der Seefläche in ihrem grau-rosigen Schlafzimmer. Sie entschloss sich, die Augen zu öffnen. Neben dem Spiegeltisch, gegen die Helle des Balkons gestellt, fand die verschlafene Grusinskaja den breiten, schwarzen Umriss eines Mannes. Er stand mit dem Rücken zu ihr, auf gespreizten Beinen, überaus sicher und unbewegt, und hatte den Kopf irgendeiner Beschäftigung zugewendet, die man nicht sehen konnte. »Das habe ich doch vor kurzem erst geträumt«, dachte die Grusinskaja zuerst, sie war noch zu schlafdumm, um zu erschrecken. »Das habe ich doch schon erlebt«, dachte sie dann. Plötzlich ging ihr Herz an wie ein Motor. Sie erwachte völlig und wusste wieder alles. Sie atmete mit geschlossenem Mund, verstohlen, aber tief. Und mit dem Atem strömten alle Erinnerungen der Nacht in sie ein. Er stand breitbeinig da, mit schönen Schultern, und hantierte an irgendeinem Gegenstand, der auf dem Spiegeltischchen stand. Sie richtete sich auf und sah lächelnd hin. Er machte sich an dem Köfferchen zu schaffen, in dem ihre Perlen lagen. Deutlich hörte sie eines der Etuis zuschnappen. Sie kannte den helldumpfen Knacks. Es war das blaue, längliche Samtetui, in dem die Kette mit den mittelgroßen 52 Perlen lag. Im ersten Augenblick verstand die Grusinskaja nicht, warum dieser Laut sie so tödlich erschreckte. Ihr Herz hörte auf zu schlagen und sprang dann mit drei schweren, tönenden Schlägen wieder an, die überall schmerzten. Die Fingerspitzen taten ihr weh und wurden starr, auch die Lippen. Dabei lächelte sie noch immer. Sie hatte vergessen, das Lächeln von ihrem Mund fortzunehmen, und da stand es noch, während ihr Gesicht kalt und weiß wie Papier wurde. »Ein Dieb also«, dachte die Grusinskaja hellsichtig. »Es war ein so sonderbarer Gedanke. Geräuschlos und endgültig, wie ein Schnitt quer durch das Herz.« Sie glaubte, bewusstlos zu werden und sehnte sich danach. Aber stattdessen blitzte eine Sekunde lang eine Unzahl wacher Gedanken durch ihren Kopf, schneidend, überkreuzt, aneinander klirrend, ein Degenkampf von Gedanken. »Gefährt wo?« flüsterte sie zu dem Henkersrücken. Sie glaubte zu schreien, aber sie flüsterte nur, »Was tust du?« Geigern erschrak so sehr, dass es ihm den Kopf herumriss. Sein Schrecken sprach so deutlich wie ein Geständnis. In der Hand hielt er das kleine, würfelförmige Etui eines Ringes. Das Suitcase war geöffnet. Perlenschnüre lagen auf der Glasplatte des Spiegeltischchens. »Was tust du da?« flüsterte die Grusinskaja noch einmal, und dass sie dabei lächelte mit ihrem erblassten und verzerrten Gesicht, war jammervoll genug. Geigern verstand sie auch gleich. Und wieder kochte das Mitleid in ihm hoch, brennend, dass er es in den Schläfen zischen fühlte. Er packte sich fest und hielt sich. »Guten Morgen«, sagte er freundlich. »Ich habe da einen Schatz gefunden, während du geschlafen hast.« »Wie kommst du zu meinen Perlen?« fragte die Grusinskaja heiser. »Lüge mich an. Bitte, lüge mich an«, bettelte ihr aufgerissener Blick. »Ich war sehr ungezogen«, sagte Geigern. »Ich habe gestöbert. Ich suche ein Pflaster, ein Stückchen Verband, irgendetwas. Ich habe mir eingebildet, in dem kleinen Toilettenkoffer muss so etwas sich finden lassen. Aber da war dein Schatz drinnen. Ich komme mir vor wie Aladdin in der Höhle.« Geigern schob seine verletzte und dünn blutende rechte Handfläche vor ihrem Blick wie ein Beweisstück. Die Grusinskaja ließ schwach und entspannt ihren Mund in diese Hand sinken. Geigern legte seine andere Hand auf ihr Haar und zog ihren Kopf an seine blauseidene, geöffnete Pyjama-Brust. »Du Dumme«, sagte er zärtlich, »hast du vielleicht geglaubt, dass ich es auf deine Perlen abgesehen habe?« »Nein«, log die Grusinskaja. Zwei Unaufrichtigkeiten bauten die Brücke, auf der die Liebenden zusammenkommen konnten. »Übrigens, ich trage sie nie mehr«, fügte sie aufatmend hinzu. »Nie mehr? Aber warum? Das verstehst du nicht. Das ist ein Aberglaube. Früher haben sie mir Glück gebracht, dann haben sie mir Unglück gebracht. Und jetzt, wo ich aufhöre, sie zu tragen, bringen sie mir wieder Glück.« »Tun sie das?« fragte Geiger nachdenklich. Er hatte einen Druck und eine Beklommenheit zu überwinden. Die Perlen lagen nun wieder ordentlich in ihrem kleinen Bett. »Adieu. Auf Wiedersehen«, dachte er kindisch. Dabei war ihm sauwohl zumute. Glückselig leicht und vergnügt, zum Brüllen neu und angefüllt. Er riss seinen Mund auf und jodelte einen großen, runden Glücksschrei aus sich heraus. Die Grusinskaja begann zu lachen. Er kniete nieder und umfasste ihre nackten Knöchel, an denen dicht unter der Haut die Sehnen spielten. Gerade als die Grusinskaja sich zu ihm hinunterbücken wollte, schnarrte etwas auf dem Schreibtisch. Kurz, lang, kurz. Die Grusinskaja seufzte tief. »Es hilft alles nichts«, besagte ihre Miene, als sie den Hörer abhob mit einer Bewegung, als wöge er 2 Zentner. Im Telefon war die Suzette. »Es ist 7 Uhr«, meldete ihre heisere Morgenstimme. »Madame muss aufstehen, es muss gepackt werden.« Das Gesicht der Grusinskaja nahm einen gespannten Ausdruck des Leidens an, obwohl sie lächelte. »Ich glaube, wir müssen uns jetzt trennen, du«, sagte sie mit einer Stimme, die sie laut und unbiegsam gemacht hatte, damit sie nicht zerbrach. »Ja«, antwortete Geigern. Er hatte jetzt völlig, bis zur gänzlichen Ausgelöschtheit, die Perlen vergessen. Er spürte nur ein klammerndes und pressendes Gefühl für die Frau, einen unabmessbaren Wunsch, gut zu ihr zu sein. Gut, gut, gut. Er drehte hilflos an seinem Siegelring mit dem geigernschen Wappen in Lapislazuli. »Da«, sagte er und hielt ihr ungeschickt wie ein Knabe den Ring hin. »Damit du mich nicht vergisst.« »Sehe ich dich denn nicht wieder?«, dachte die Grusinskaja, und bei dem Gedanken wurden ihre Augen heiß und Geigerns schönes Gesicht verschwamm in ihren Tränen. Es war einer von den Gedanken, die man nicht aussprechen durfte. Sie wartete. »Lass mich bei dir bleiben. Ich will gut zu dir sein«, dachte Geigern. Er machte den Mund fest und trotzig zu und sprach keinen Ton. »Die Suzette wird gleich da sein«, sagte die Grusinskaja schnell. »Du fährst nach Wien?«, fragte er. »Zuerst nach Prag, für 3 Tage, dann 14 Tage Wien. Ich werde in Bristol wohnen«, setzte sie noch hinzu. Stille. »Kannst du nicht mitreisen? Du? Ich brauche dich«, sagt endlich die Grusinskaja. »Ich? Nach Prag kann ich nicht. Ich habe kein Geld. Ich muss mir erst Geld verschaffen. Ich gebe dir«, sagt sie schnell. Ebenso schnell antwortet Geigern: »Ich bin kein Gigolo.« Plötzlich lagen sie einander in den Armen, zueinander geworfen von etwas Großem, ineinander verklammert, festgebunden in dem Augenblick, da sie auseinander sollten. »Danke«, sagen sie beide, »danke, du, danke«, in 3 Sprachen, Deutsch, Russisch, Französisch, geschluchzt, geflüstert, geweint, gejubelt. »In Wien also?«, sagt die Grusinskaja mit feuchten Lidrändern. »In 3 Tagen? Du reist mir nach? Und nachher kommst du zu mir nach Tremezzo. Wir werden es schön haben, wir werden es wunderbar haben. Ich gebe mir Ferien, 6 Wochen oder 8. Wir werden leben, du, wir werden nichts tun als leben. Wir lassen alles da hinten, den ganzen Unsinn, und tun nichts als leben. Wir werden blödsinnig vor Faulheit und glücklich sein. Und dann kommst du mit nach Südamerika. Kennst du Rio schon? Ich... Nein, genug, es ist Zeit. Geh. Geh, du. Danke.« »In 3 Tagen spätestens«, sagt Geigern. Die Grusinskaja hängt schnell noch ein wenig von ihrer Weltdamengrazie um sich. »Sieh zu, dass du in dein Zimmer kommst, ohne mich zu stark zu kompromittieren«, sagt sie und schließt die beiden Türen hintereinander auf. Der Gang ist still. Die vielen Türen verlieren sich in langer Perspektive. Stiefel schlafen mit Hängeohren an den Schwellen. Geigern schleicht auf seinen Boxersohlen über den Ananasteppich zu Nummer 69 und sperrt sein eigenes Zimmer mit einem Nachschlüssel auf. Denn der andere hängt noch zu Alibi-Zwecken am Schlüsselkasten beim Portier. Um 10 Uhr bringt der Page Nummer 18 einen Rosenstrauß. »Auf Wiedersehen, geliebter Mund«, steht auf einem kleinen Stück Papier, das aus einem Hotelbriefbogen herausgerissen ist. Die Grusinskaja küsst den Siegelring mit dem Geigernschen Wappen. »Porte Bonheur«, flüstert sie wie zu einem Vertrauten. Jetzt hat sie wieder etwas, das Glück bringt.